Was machen Sie mit meinem Lift?
Ach so, ja, seit Japan ist alles anders, ne? Und Sie wollen doch auch immer, dass sich was ändert. Aber wissen Sie, dieses ganze Geeiere jetzt mit dem Libyen, diese Haltungslosigkeit und die Atomkraft, ja, wenn man sich das mal vorstellt, das alles nur wegen diesem albernen Baden-Württemberger bei Landtagswahlen, der deutsche Föderalismus, ich kleb's ja nicht. Schade, dass der Weltuntergang nicht Ländersache ist, weil dann wird er garantiert nicht stattfinden, ja.
Komport Nummer 263, indoktriniert. Hallo und herzlich willkommen zum 263. Komport, den ich am heutigen, naja, sonnigen, aber jetzt zwischendurch auch mal ganz herzhaft regnerischen Freitag, dem 13. Mai 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 12, 28.
Jawohl, ja. Und das Intro, das kommt aus der vorletzten Anstaltssendung aus der März. Aber ich glaube ja nicht, dass die ganzen Änderungen alle wirklich nur für Baden-Württemberg waren. Glaube ich irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Nennt mich naiv. Aber ja, so, heute gibt es wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech mit, naja, Späßmeldungen, zwei Stück. Und Mafia-Meldungen und sowieso allem, was da sonst noch so rumlag. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, indem ihr einfach weiterhört, das ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich vorgestellt habe, die Atommeldungen aus Japan und die Atommeldungen aus Nicht-Japan, inklusive einer Told-You-So-Meldung rund um Japan. Und dann habe ich da auch noch die Terrormeldungen mit reingeschoben. 11 Grad, Scattered Cloud-Siege, cool Greetings. Die 11 Grad fühlen sich wie 11 oder 9 oder irgendwas ganz was anderes. Cheep, cheep. Der Wind macht, was waren es, 13 km/h aus dem Southwest. Peak ist 22, glaube ich. Nee. So, da bin ich dann wieder. Mit, das hatte ich noch umorganisiert. Die Reihenfolge war ursprünglich im Outliner ganz anders. Aber hey, ist ein Outliner. Outliner kann man umorganisieren. Mit Japan. Als wir da hätten, die Stilllegung. In Japan will die Regierung als Konsequenz aus dem Atomunglück von Fukushima nach Medienberichten zwei Reaktoren eines anderen AKW vom Netz nehmen lassen. Es handele sich um die Anlage Hamaoka, südwestlich von Tokio. Sie liege in der Nähe einer tektonischen Verwerfung, was auf eine erhebliche Erdbebengefahr schließen lasse. Oder anders ausgedrückt, denen ist aufgefallen, dass Atomkraftwerke genau da, wo ganz schlimme Erdbeben passieren können, vielleicht keine gar so geniale Idee sind. Da frage ich mich, warum zum Kuckuck fällt Ihnen das jetzt erst auf? Na, auf die Idee hätte man vielleicht vorher auch schon mal kommen können, dass es keine gar so geniale Idee ist, Technik, die besser überhaupt nie gestört wird, genau dahin zu bauen, wo die Gefahr besteht, dass die Erde einfach mal lustig vor sich hin vibriert. Oder mit ein bisschen Pech ein Riss mitten durchs Haus geht. Ups. Also ja. Die Regierung wolle die Betreibergesellschaft daher ersuchen, die Reaktoren 4 und 5 stillzulegen. 4 und 5 klingt wie, es gibt da noch 1 bis 3 mindestens. Ja, also auch nicht wirklich vertrauenerweckend. Ich weiß auch nicht. Na, aber wie war das? Sie wollen die jetzt irgendwie vorläufig, und ich betone vorläufig, stilllegen lassen, damit die dann eventuell möglicherweise vielleicht noch erdbebensicher gemacht werden können. Nur dass Erdbebensicherheit effektiv heißt, dass man die gesamte strukturelle Integrität von dem Gebäude nochmal neu macht. Was bei einem benutzten AKW nicht trivial ist. Aber hey, nicht mein Problem. Habe ich letzten Freitag hier reingeklebt. So, dann wird's wohl wärmer in Reaktor 3. Einen Grund habe ich allerdings nicht gesehen. Ist letzten Freitag mir auch über den Weg gelaufen, wo ich keine so richtig gut zitierfähige Meldung gefunden habe. Deswegen habe ich mir jetzt einfach nur so reingeschrieben. Dann gab es die Spätuntersuchung. Knapp 2 Monate nach Beginn der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima sind neue Pannen im Krisenmanagement bekannt geworden. So sei beispielsweise erst kürzlich damit begonnen worden, die etwa 800 in dem beschädigten Komplex eingesetzten Arbeiter regelmäßig medizinisch zu untersuchen, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo. Sie beruft sich auf den Betreiberkonzern TEPCO. Als Grund wurde eine Anordnung des Gesundheitsministeriums in Tokio genannt, in der Tests zunächst erst nach Ende der Krise verlangt wurden. Offensichtlich in der Erwartung, dass diese nicht so lange dauere. Ja, wie war das? Irgendein High Official, war es nicht sogar der Ministerpräsident, verzichtet auch vorläufig während der Krise auf sein Geld. Dem soll vielleicht auch mal jemand verraten, dass Krise durchaus Jahrzehnte dauern kann. Huch. Soll er Kuchen essen? Aber hey. Jetzt haben wir übrigens 8.50 Uhr. Was man gerade überhaupt gar nicht hört. Der Nachteil der Kreuzung, Kreuzzug. Also, die inzwischen sind es also 800 Arbeiter, die da in Fukushima ihr Leben riskieren, die wurden eigentlich überhaupt nicht gesundheitlich untersucht. Oder anders ausgedrückt, ob die sich nicht eventuell schon bleibende Schädigungen abgeholt haben, das konnte man gar nicht wissen. Ja, was kann da auch schon schief gehen, ne? So, am Sonntag hat TEPCO dann die Türen von Reaktor 1 geöffnet. Da gab es eine ganz putzige Deradio-Wissens-Nachricht, so von wegen, die Türen des Reaktors sind geöffnet. Ich habe den ganzen Artikel, die ganze Nachricht mir mehrfach durchgelesen und keine Nummer gefunden und gesagt, bisschen dünn, welcher? Aber hey. Ja, also am Sonntag hat TEPCO jedenfalls die Türen von Reaktor 1 geöffnet, was immer das heißt. Na, plus, ich kann es auch nochmal erwähnen, ich vermisse immer noch eine Erwähnung des Hotspots mit 1120 Millisievert pro Stunde. Ja, also im Wesentlichen tödlich innerhalb von überschaubarer Zeit. Wer da einen ganzen Arbeitstag drinne verbringt an der Stelle, der verbringt dann nicht nur den ganzen Arbeitstag, sondern auch noch den erkläglichen Rest seines Restlebens. Aber hey, so, dann zu Ruger strahlt, hatte Fefe bei bluewin.ch aufgegabelt, am Atomkraftwerk zu Ruger 2. Hatten wir letzte Woche, ist irgendwie ohne besonderen Grund mal eben ein Störfall aufgetreten. An der Westküste Japans ist Radioaktivität freigesetzt worden. Das Ausmaß sei jedoch sehr gering, zitierte die Nachrichtenagentur Kyodo am Montag den Betreiber Japan Atomic Power. JAPCO. Noch so ein Unternehmen mit noch so einem komischen Namen. Am AKW Tsuruga 2 hatte es erst vor einer Woche Probleme gegeben. Substanzen im Kühlwasser des Reaktors hatten auf defekte Brennelemente hingewiesen. Der Meiler wurde zeitweise heruntergefahren. Ein Mitarbeiter der japanischen Atomsicherheitsbehörde hatte anschließend versichert, es gibt keine Auswirkungen auf die Umwelt. Run! Warum nun doch radioaktive Substanzen in die Umgebung gelangten, wurde zunächst nicht bekannt. Weil es gibt keine Gefahr für die Umwelt und die Leute und bla bla. Eine Blubber-Aussage ist, bei der man, hatte ich ja letzte Woche, na, da kann man den Herrn Professor Flugbeil, Professor, Doktor, also den Flugbeil jedenfalls beim Wort nehmen und die Füße in die Hand. Weil wenn versichert wird, dass überhaupt keine Gefahr besteht, dann besteht Gefahr, weil sonst müsste man es nicht versichern. Jetzt könnte man sagen, ja, ist doch harmlos. Na, also ich meine, allein die Tatsache, dass darauf hingewiesen wird, dass da ein Störfall passiert ist, weist darauf hin, dass man dann doch besser sich aus der Umgebung mal rapide entfernen sollte. Insofern, man legt keinen gesteigerten Wert auf eine Lebenserwartung. Ein größerer Stubenflieger. So, TEPCO will dann übrigens Staatsgeld. Die Betreiberfirma des havarierten japanischen Atomkraftwerks. Die Betreiberfirma der havarierten japanischen Atomanlage Fukushima, TEPCO, hat Staatshilfen beantragt. TEPCO-Präsident Shimizu haben wir bei der Regierung ein offizielles Gesuch eingereicht, sagte ein Unternehmenssprecher. Zur Begründung hieß es, um Engpässe zu vermeiden, müsse man auf Elektrizitätswerke ausweichen, die mit Erdöl betrieben würden. Dadurch entstünden Mehrkosten in Höhe von umgerechnet 8,7 Milliarden Euro. Das AKW Fukushima wurde bei dem Erdbeben und dem anschließenden Tsunami am 11. März schwer beschädigt. Es kam zu Kernschmelzen, Explosionen und der Freisetzung von Radioaktivität. Und in Wirklichkeit, wenn man mal hinter das ganze Blubberbla guckt, stellt man fest, TEPCO ist im Wesentlichen, also vielleicht eventuell noch nicht offiziell, aber pleite. Da gab es jetzt auch irgendwie eine Berechnung. In Deutschland würde ein Störfall vom Kaliber eines Fukushima/Tschernobyl so bummelig 6,1 Billionen Euro kosten. Dass dieser ach so billige Atomstrom von irgendwem auch nur gezahlt werden könnte, darf bezweifelt werden. Na, also hier von wegen Atomstrom ist billig. Atomstrom ist billig, auch nur so lange, wie nichts passiert. Wenn was passiert, dann müssen die Verluste leider verstaatlicht werden, was effektiv heißt, wir alle dürfen die zahlen. Wenn alles großartig geht, geht alles großartig, dann verschwindet das Geld sonst wohin. Na, weil dass die Rücklagen bilden in Größenordnungen von Billionen Euro, das ist unwahrscheinlich. Na, Versicherungen gibt es ja sowieso keine, die zahlen also auch nicht. Aber hey. So, dann gab es in Japan eine Umdenke am Dienstag, immerhin. So bummelig 2 Monate nach dem Erdbeben, mit dem das AKW in die Luft geflogen ist. Beziehungsweise ja gerade nicht in die Luft geflogen ist. Wäre es denn in die Luft geflogen, dann wäre es ja mal weg. Japan will nach dem Unglück im Atomkraftwerk Fukushima seine Energiestrategie überdenken. Bei einer Pressekonferenz verwies Ministerpräsident Naoto Kan darauf, dass ursprünglich der Anteil der Atomkraft in Japan von 30% auf 50% gesteckert werden sollte. So kann man immer noch, indem man einfach den Energieverbrauch entsprechend halbiert, reduziert, was weiß ich. Nach den Fingern in den Erdbeben und seinen dramatischen Folgen müsse das Land nun stärker auf Sonnen und andere erneuerbare Energien schauen. Japan hatte vor allem deshalb auf Atomstrom gesetzt, weil das Land kaum über eigene Rohstoffe verfügt. Na, also, zu gut Deutsch, denen ist aufgefallen, 2 Monate nach dem Erdbeben, dass es vielleicht keine gar so geniale Idee ist, draufzusetzen, dass man noch mehr Atomkraftwerke baut. Weil so ein Atomkraftwerk einfach nicht inhärent sicher ist. Ach. Na, der lustige Husten im Hintergrund ist übrigens Captain Obvious. Na, also. So, dann gibt's die Intensivstrahlung. Wenn man denn meint, das wäre alles großartig, habe ich bei FIFA gefunden. Das Strahlungsniveau im Boden von Japan hat die Tschernobyl-Evakuierungsgrenze inzwischen übrigens deutlich überschritten. Die Sowjets hatten 550.000 Becquerel als Grenze. In Japan haben sie bis zu 14,7 Millionen gemessen. The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. Bullshit, habt ihr vergessen. Says radioactive substances in soil do not enter human bodies immediately. Ach, es besteht keine Gefahr. Run. Nur falls jemand dachte, das sei da jetzt alles im Griff, weil unsere Medien nichts mehr berichten. Und Russia Today hat dann da auch irgendwie was. Sagen, radioaktives Grundwasser sei in einer nahen Stadt aufgetaucht. Außerdem ist außerhalb der Evakuierungszone zur Radioaktivität gemessen worden. Und es droht übrigens auch noch der Einsturz des Reaktor 4 Gebäudes. Das steht sogar schon schief. Reaktor 4, das ist das Ding, wo man sich nicht um den Reaktordruckbehälter kümmern muss, weil da war eh nichts drin, sondern um die Abklingbecken. Das eine davon kann man, oder das Abklingbecken kann man wohl auch auf Hubschrauberfotos entdecken. Also es ist unter freiem Himmel. Ja, da, wo die frischeren Brennstäbe drin sind. Da, wo man auch besser sich umgucken sollte, dass da nichts rauskommt. Gut, sollte aus keinem der Abklingbecken, aber ups. Ja, hey. Na, das Gebäude stürzt ein. Ja, pff, was kann da schon schief gehen? Das gehört so. Nicht. So, denn gestern am Donnerstag gab es dann eine Meldung, die, nun ja, also mein Bericht fällt jetzt in die Told-You-So-Kategorie. Aber fangen wir mal vorne an. Kühlwassermenge in Unglücksreaktor unerwartet gering. Tokio, schlechte Nachrichten aus der Atomruine Fukushima. Die Wassermenge zur Kühlung der Brennstäbe in Reaktor 1 ist um einiges geringer als gedacht. Der Betreiber TEPCO befürchtet deshalb, dass die Brennstäbe zu einem Großteil geschmolzen sind, weil, wie war das? 5 Meter weniger Wasser als Brennstabhöhe? Oder anders ausgedrückt, die oberen 5 Meter haben definitiv, und das auch schon eine ganze Weile, keine Wasserabdeckung mehr gesehen. Und so ein Brennstab, der kein Wasser abkriegt, wenn er nicht irgendwie Jahrzehnte Zeit hatte, sich abzukühlen, dann ist er zu heiß, schmilzt vor sich hin. Ja, das Schlimmste, was man sich vor Three Mile Island vorstellen konnte, war eine Kernschmelze. Nach Three Mile Island kam dann irgendwann Tschernobyl, da wusste man, Kernschmelze ist nicht das Schlimmste, was einem passieren kann, aber Kernschmelze ist schon echt unangenehm. Weil dann hast du geschmolzenen Atomkern, geschmolzenen Brennstab irgendwo im Reaktor rumliegen. Wenn du Pech hast, dann hat der auch noch genügend Uran drinne oder genügend andere Materialien, dass er noch wieder kritisch werden kann. Und dann fröhliche Weihnachten. Na, dann hast du nämlich irgendwann eine Kernexplosion. Ja, vor Tschernobyl war das unvorstellbar. Seit Tschernobyl ist es nicht mehr unvorstellbar. Aber man braucht schon jemanden wie den Herrn Flugbeil, der auch zugibt, dass es da übrigens eine Kernexplosion gegeben hat. Aber hey, also jedenfalls, laut japanischen Medien geht TEPCO nicht davon aus, dass eine Überhitzung der Brennstäbe droht. Nee, drohen muss die nicht mehr, die kann schon längst da sein. Weil von außen ständig Wasser nachgefüllt wird. Reaktor 1, da gab es doch dieses lustige Salzproblem. So frei nach dem Motto, das Wasser kommt gar nicht höher als bis zu den Ventilen, die da kaputt sind. Kaputt im Sinne von Daueroffen. Ja, also, wen überrascht's? Ja, dass sie jetzt ganz überrascht davon sind, dass sie da nicht mehr Wasser reinkippen können, als bis zu der Stelle, wo das Wasser alles wieder raussapscht. Aber hey. Dennoch liege der Wasserstand mehr als 5 Meter unterhalb der Spitze der 4 Meter langen Brennstäbe. Na, also, hoch. Jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich denn... Hier habe ich die Leckmeldung. Im beschädigten japanischen Atomkraftwerk Fukushima haben Arbeiter ein weiteres Leck im Reaktor 1 gefunden. Na, ich erinnere nochmal daran, es gab vor... Boah, müsste ich nachgucken. Vor einigen Wochen gab es mal die Meldung, ja, sie hätten jetzt mit Robotern überall geguckt und keine Lecks gefunden. Da habe ich gesagt, ist irgendwas riecht hier komisch. Glaube ich nicht. Na, turns out, es gibt Lecks. Ein weiteres Leck. Also es gibt derer mindestens zwei. Habe ich es nicht gesagt? Na, ich habe ja gesagt, jetzt kommt die Told-You-So-Ecke. Natürlich habe ich es gesagt. Ich gehe da ganz sicher von aus, dass da Lecks drin sind. Und, nun ja, turns out, es gibt ein weiteres Leck. Also mindestens zwei. Tendenziell vielleicht auch noch mehr. Möglicherweise, eventuell. Und das Reaktor 1 der einzige ist, der Lecks hat. Zudem sei der Stand des Kühlwassers innerhalb des Druckbehälters niedriger als erwartet. Die Außentemperatur des Druckbehälters lasse aber darauf schließen, dass es im Inneren noch keine Überhitzung gegeben habe. Die Außentemperatur des Reaktors. Sie haben außen an den dicken, fetten Betonmantel oder Stahlmantel oder was weiß ich Mantel mal einen Temperatursensor rangehalten. Und der ist ihnen nicht weggeschmolzen. Und jetzt meinen sie, joch, das wird schon passen. Weil reingehen und gucken wird garantiert niemand können. Reingehen und gucken, das ist die Geschichte, das sollte die Regierung übernehmen oder die TEPCO-Führungsrieger. Reaktordruckbehälter Innendienst, können sie als Beleuchtung dienen. Nicht für lange und raus sollte man die auch nicht mehr lassen. Na, weil reingehen und gucken, ja, dann hast du eine Strahlendosis, die ist sehr schnell sehr tödlich. Also, liebe Regierung, fühlt euch eingeladen. Frau Merkel, Sie wollten uns noch mal erklären, wie sicher Atomkraftwerke seien. Wollten Sie nicht mal eins von innen beobachten? Bla 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 bla. Gestern war bereits eine undichte Stelle an Reaktor 3 gefunden worden. Die Regierung in Tokio kündigte an, die Fieberstände in der Sperrzone, bla bla. Übrigens, die Tatsache, dass gestern im Sinne von Mittwoch ein Loch in Reaktor 3 gefunden wurde, ist nicht in den Nachrichten aufgetaucht. Das taucht jetzt als, ach übrigens, wir haben jetzt noch ein Loch gefunden, gestern hatten wir schon eins. Ich finde die Nachrichten an der Stelle ein bisschen dünn. Wie wäre es, wenn ihr Löcher in Reaktoren eines Super-GAU-Reaktors, eines Super-GAU-AKWs, einfach mal vermeldet in dem Moment, wenn euch bekannt wird, dass sie gefunden werden? Und nicht irgendwie Wochen später? Ja gut, Wochen haben sie jetzt nicht gebraucht, aber einen Tag. Na? Also ja, Reaktor 3 hat ein Loch, Reaktor 1 hat ein Loch. Eventuell, möglicherweise unter Umständen hat Reaktor 2 auch noch ein Loch. Ja, bei Reaktor 4 ist es völlig scheißegal, was das Druckbehältnis sagt, weil da eh nichts an Brennmaterial drin war. Also wenn da ein Loch drin wäre, dann würde halt nur die Reststrahlung, die halt so ein Reaktordruckbehälter, nachdem er ohne Material dasteht, noch hat. Was auch nicht wenig ist, aber das würde er dann jedenfalls abgeben können. Was ist das hier eigentlich für ein Vieh, was so ein großen Lochhaufen gemacht hat. Das muss vor September noch wieder zugemacht werden. Na, also, ja, aus der Kategorie Told You So, weil dass da keine Lecks drin sind in den Reaktoren, habe ich noch nie geglaubt. Vor allen Dingen, weil es da so das klitzewinzige Problem gibt, dass größere Mengen Wasser unerklärlich abhanden gekommen sind. Innerhalb sehr übersichtlicher Zeit, was eigentlich, also so trivialer Erklärungsversuch, irgendwo gibt es ein Loch und das Wasser ist einfach durch das Loch abgehauen. So, jetzt wäre die Frage, wo sapscht das Wasser rum? Aber ja, nachdem Reaktor 1 der einzige ist, in den sie sich bisher reingetraut haben, kann da auch irgendwie größere Areale mit am Boden stehenden Wassermengen versehen sein. Na? Also ja, in Fukushima haben die Reaktoren Löcher an Stellen, wo sie nicht vorgesehen sind. So, told you so. So, dann kommen wir mal bei den Restatommeldungen an. Merkel hat dann angekündigt, mit der Opposition reden zu wollen. Bei einem Treffen am Montag, bei dem auf 2 Stunden angesetzten Gespräch im Kanzleramt, soll es vor allem um den Zeitplan für die Beschlüsse zur Energiewende gehen, teilte der Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Wegen Widerständen in den Ländern kann Schwarz-Gelte den angepeilten Termin für die Bundesratentscheidung am 17. Juni nicht einhalten. Also Merkel hat jetzt angekündigt, so Meldung vom letzten Freitag, mal mit den anderen Parteien reden zu wollen. Sehr großzügig. Hätte sie auf die Idee nicht auch schon ein bisschen früher kommen können? Ja, auch bei Frau Merkel sollte der Kalender inzwischen 2 Monate nach Fukushima stehen. Da könnte man vielleicht mal irgendwie auf die Idee kommen, mal seinen fetten Hintern in Bewegung zu setzen. So, dann gab es die Verspätung, weil sie schaffen es halt nicht mehr innerhalb des Moratoriums offiziell zu beschließen, ob sie jetzt nun AKWs abschalten lassen wollen oder nicht. Und wenn das Moratorium aus ist, dann haben die Atomkonzerne ja keinen wirklich super triftigen Grund mehr, Reaktoren nicht wieder anzuschalten. Nur, weil die sind doch angeblich sicher. Wie sagt der Herr RWE Grossmann? Das ist kein Motorflugzeug. Wie sagt der Herr RWE Grossmann? So von wegen, ja, also, dass unsere Reaktoren sicher sind, das sehen sie daran, dass wir die noch laufen lassen durften. Na, wenn man sich da mal anguckt, warum sie die dann laufen lassen durften, naja, vielleicht deswegen, weil es hieß, naja, der läuft ja eh nicht mehr lange, da die eigentlich pflichtgemäße Nachrüstungen zu machen, das würde sich nicht mehr lohnen. Na, also ich meine, das, was man dann eigentlich machen müsste, wäre, hey, ihr kriegt hier die Auflage, ihr müsst den Quatsch nachrüsten oder 6 Billionen Euro zahlen. Huch, ach wisst ihr was, wir schalten es ab. Na, das ginge ganz einfach. Ganz einfach. Auf die Idee ist irgendwie noch keiner gekommen. Wahrscheinlich deswegen, weil die Atomkonzerne müssen ja gepampert werden. Ich meine, irgendeinen Grund haben die ganzen Subventionen ja schließlich. Aber hey, also Merkel hat jedenfalls angekündigt, mal mit der Opposition reden zu wollen. Dann turns out, naja, also Anfang Juli wird es keine offiziellen Entscheidungen geben können. Was dann dazu führt, dass die 3 Monate Moratorium weg sind und die AKW-Betreiber halt die Kraftwerke wieder anknipsen können. Ah, gut, warum jetzt ein ach so dringend vorliegender Fall von ist gefährlich, jetzt nicht mehr vorliegen soll nach 3 Monaten, müsste man bei Gelegenheit auch jemand erklären. Na, weil also eigentlich können sie dieses Kraftwerk darf nicht laufen, Begründung noch ein bisschen verlängern. Wenn sie denn wirklich wollen. Also sie, die Regierung. So, dann ist die Bundesnetzagentur übrigens gegen Schnellabschaltungen. Die Bundesnetzagentur warnt davor, weitere Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen. Der Präsident der Behörde, Kurt, erklärte, es gebe keinen Spielraum für zusätzliche Abschaltungen. In diesem Fall müsste Strom aus dem Ausland importiert werden. Dort sei aber nicht immer ausreichend Elektrizität vorhanden, sagte er der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Ja, und dafür gibt es aber auch Phasen, wo mehr Elektrizität vorhanden ist, als das ganze Netz braucht, sodass Strom an der Strombörse zu negativem Preis abgegeben wird. Also, Herr Kurt, vielleicht überlegen Sie sich nochmal, welche Begründung Sie jetzt wo eigentlich wie einsetzen wollen. Weil sonst könnte es sein, dass Ihnen eine Begründung mal mit Schwung auf den Fuß fällt. Könnte wehtun. Für den Ausbau des Stromnetzes rechnet Kurt mit Gesamtkosten von 20 bis 40 Milliarden Euro. Dies würde zu einem Preisanstieg von bis zu 1,5 Cent pro Kilowattstunde führen, meinte er. Die Stadtwerke wollen im Fall eines schnellen Atomausstiegs bis 2020 zusätzlich 6 Milliarden Euro investieren. Die Kraftwerksleistung sollte dann von 13.000 auf 22.000 Megawatt steigen, sagte der Präsident des Verbandes kommunaler Unternehmen, bla bla bla. Also der sagt, es gibt unter Umständen möglicherweise vielleicht dann Stromknappheit. Ja, Stromaussetzer. Frau Nalazin. Ich verweise einfach auf das Intro von letzter Woche. So, die christlich zensierende Union hat sich dann auf ein Konzept zur Energiewende verständigt. Der Bundesvorstand verabschiedete einstimmig ein 9-seitiges Eckpunktepapier. Ein sofortiger Ausstieg aus der Atomkraft wird darin abgelehnt. Bis 2050 soll der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung auf 80% gesteigert und der Energieverbrauch gleichzeitig halbiert werden. Für die Übergangsphase plädiert die Partei insbesondere für den Einsatz heimischer Energieträger wie der Braunkohle. Braunkohle, das war doch das Zeug, was unter ekligem Tagebau gefördert wird. Wo man sich auch fragen kann, ob das dann nun irgendwie umweltfreundlich sein soll. Also mal ganz davon abgesehen, dass es Unmengen an CO2 in die Atmosphäre bläst. Ja, wer war doch gleich Klimakanzlerin? Ich bilde mir ein, da war was. Ja, also die haben dann jedenfalls sich irgendwie ein Konzept aus dem Arsch gezogen, was so ganz blöd nicht nach einem sinnvollen Konzept riecht. Die SPD, Gabriel, hat dann gefordert, die Marktmacht der vier großen Energiekonzerne in Deutschland einzuschränken. Die Frage nach einer Demokratisierung des Strommarktes sei noch nicht geklärt, sagte Gabriel im ARD-Fernsehen. Unklar sei auch, wo der Atommüll entgelagert werden solle. Zudem kritisierte der SDP-Vorsitzende steht da. SPD-Vorsitzende, die Bundesregierung habe bei der gestrigen Unterrichtung der Parteien keine Inhalte vorgelegt. Ende des Monats soll es eine weitere Gesprächsrunde geben. Bla bla bla. Die SPD stellt Bedingungen. Sigi Pop. Dazu fällt mir nur ein, und sonst so? Ist ihm langweilig? Hat er irgendwie was? Will er einfach nur in den Arm genommen werden? Dass ihm irgendjemand sagt, dass er tatsächlich noch eine wichtige Partei vorsitzt. Dann gab es übrigens in Bumbles einen Störfall. Im hessischen Atomkraftwerk Biblis A hat es nach Informationen der Umweltschutzorganisation Greenpeace, keine unabhängige Quelle. Aber egal. Einen gefährlichen Störfall gegeben, der nicht gemeldet wurde. Unter Berufung auf interne Dokumente berichtete Greenpeace, beim Anfahren des Reaktors Ende Oktober des vergangenen Jahres sei eine Dichtung des inneren Druckbehälters beschädigt worden. Nur die äußere Deckeldichtung habe ein Leck verhindern können. Ein Sprecher der Umweltorganisation erklärte, so etwas dürfe nicht ignoriert werden, da ein plötzliches Versagen des Reaktordruckbehälters radioaktiven Dampf in den Sicherheitsbehälter freisetzen könne. Ja, und wenn der Reaktordruckbehälter plötzlich verschwinden würde, dann wäre der weg. Und dann wären die Brennstäbe plötzlich ohne Druckbehälter. Däh. Also da fehlt mir noch eine Begründung, warum denn der Druckbehälter dann plötzlich versagen sollte. Zu gut Deutsch. Die hessische Landesregierung bestätigte den Vorfall im ältesten deutschen Kernkraftwerk, bezeichnete ihn aber als eindeutig nicht meldepflichtig. Aha. Wenn er nicht meldepflichtig war, dann war er also auch nicht gefährlich. Oder war er gefährlich? Also, Greenpeace meldet, es hatte einen Störfall gegeben. Aber mein Problem an der Meldung ist, Greenpeace meldet. Die haben natürlich überhaupt kein Interesse daran zu sagen, ja, das war harmlos. Uns ist zu Ohren gekommen, dass es einen nicht wichtigen Fall von irgendwas ist nicht ganz grün gegeben hat. Wenn er nicht meldepflichtig war, ist er allerdings zumindest offiziell nicht eingestuft als AKW sofort abschalten und erst wieder anmachen, wenn das repariert ist. Na, deswegen habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Auch von Dienstag kam dann die 2021-Meldung. Die Ethikkommission der Bundesregierung soll nämlich nach einem Zeitungsbericht einen Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland bis spätestens 2021 für möglich halten. Außerdem sollen die nach der Fukushima-Katastrophe vom Netz genommenen alten Kernkraftwerke abgeschaltet bleiben, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die sich auf den Abschlussbericht der Kommission beruft. Der Abschlussbericht, der übrigens Ende Mai erst rauskommt. Also auf ein Papier, was von irgendjemandem vor Abschluss der Beratungen veröffentlicht wurde. Hust. Das Gremium rate ferner zur Kontrolle des Ausstiegs einen parlamentarischen Beauftragten einzusetzen. Bundeskanzlerin Merkel hatte zuvor angekündigt, dass die Erkenntnisse der Ethikkommission in die Beratungen über eine Energiewende einfließen sollen. Oder anders ausgedrückt, wenn sie irgendwas beschließen, was ihr nicht recht ist, dann wird sie es ignorieren. Wenn die irgendwas beschließen, was ihr recht ist, dann wird sie es machen. Und sich dann darauf berufen, dass das ja alternativlos sei. Na, das ist so Kern dessen, was da hinten rausfällt. Also, blub. So, am Mittwoch gab es dann die Meldung, dass in Iran das AKW Bushehr angefangen hat, Kerne zu spalten. Der Reaktor sei vor wenigen Tagen auf ein minimales Energieniveau hochgefahren worden, teilte die russische Baufirma mit. Nun stünden umfangreiche Sicherheitstests an der Start des ersten iranischen Atommeilers, war immer wieder verschoben worden, zuletzt angeblich aus technischen Gründen. Unter anderem hatte ein Computervirus die Rechnersysteme des Reaktors befallen und damit vermutlich die Inbetriebnahme verzögert. Blub. Ja, was mir jetzt noch fehlt, ist eine Aussage, wann denn jetzt hier eigentlich mal was abgeschaltet wird. Aber Scherz an diesem Ethikkommissionsgenödel ist ja auch, dass da noch die Reaktorsicherheitskommission auch noch eine Stellungnahme abgeben soll. Die soll in das Geschreibsel von der Ethikkommission mit rein. Solange es also von der Sicherheitskommission nichts gibt, wird die Ethikkommission nichts fallen lassen. Ja, fragt man sich, was ist dann da veröffentlicht worden? Also 2021, ne, nur so ganz nebenbei, 2021 klingt nach meinem naiven Verständnis irgendwie sehr dicht dran an dem, was bis zu der alternativlosen Herbst der dämlichen Entscheidung geändert wurde. Ne? Also der rot-grüne Ausstieg, der war doch da auch irgendwo in der Region. Oder anders ausgedrückt, die Ethikkommission befindet, naja, der rot-grüne Ausstieg war vielleicht gar nicht ganz so blöd. Ach, warum musste da doch gleich nochmal was geändert werden? Weil, darum. Ja, ne dann. So, Terror News. Unser herzallerliebster Bundesinnenvolltrottel, der Brüllrich, hat sich dann nämlich aus dem Arsch gezogen, die angeblich ach so schlimmen Terroristen aus Düsseldorf. Erinnert euch, die einen Anschlag irgendwo auf eine Großveranstaltung, vielleicht sogar in Düsseldorf oder einen Bus oder eine Bushaltestelle oder irgendwas anderes, also auf jeden Fall was ganz was Schlimmes vorhatten und die auch ganz dicht davor waren, irgendwas ganz Schlimmes machen zu wollen, denen dummerweise bloß noch irgendwie eine Bombe, ein Zünder und ein Anschlagsort fehlten. Also so ungefähr alles. Aber die wurden jedenfalls gefunden durch die Flugpassagierdaten. Die Sicherheitsbehörden sind der Düsseldorfer Terrorzelle durch die Auswertung von Passagierdaten auf die Spur gekommen. Von amerikanischer Seite seien sie unter anderem auf das auffällige und ungewöhnliche Reiseverhalten der Verdächtigen hingewiesen worden, sagte Bundesinnenvollidiot Hans-Peter Brüllrich der Rheinischen Post. Die Flugpassagierdaten seien ein wichtiges Element für diesen Verhandlungserfolg gewesen. Also nach meinem naiven Verständnis, korrigiert mich bitte, wenn ich mich irre, aber nach meinem naiven Verständnis haben die USA, die sie darauf hingewiesen haben wollen, nur Zugriff auf Flugdaten von und nach USA. Da frage ich mich doch jetzt, wer behauptet ernsthaft, dass ach so schlimme Terroristen ständig nach USA ein- und ausgereist sind? Und vor allen Dingen, gab es ja auch letzte Woche, ja, die hätten einen Anschlag im Großraum Düsseldorf vorgehabt, weil Terroristen reisen ja nicht. Eine von den zwei Meldungen riecht komisch, passt alles nicht zusammen. Könnt ihr euch vielleicht mal überlegen, wo sie denn jetzt nun einen Anschlag vorgehabt haben und was das für Flugpassagierdaten sind? Oder haben die USA etwa Zugriff auf sämtliche Flugdaten? Haben sie. Keine Angst, haben sie. Na, in der Vergangenheit ist schon des Öfteren passiert, dass Flugzeuge, die über US-Gebieten einfach nur drüber fliegen wollten, nicht fliegen durften, weil US-kritische Personen an Bord waren. Na, also H.P. Friedrich hat sich jetzt aus dem Arsch gezogen, die Flugpassagierdaten sind wichtig. Was kommt als nächstes? Bürgerintensivdurchsuchung, jede Körperhöhle. Das dürfen wir zwar noch nicht, aber wenn wir das dürfen, dann hätten wir die noch früher gefunden. Ja, es riecht alles komisch. So, dann gab es Al-Planida. US-Behörden, Al-Qaida plante Zuganschlag am 11. September 2011. Osama Bin Laden hat offenbar von seinem Versteck in Pakistan aus weiter eine aktive Rolle bei der Terrororganisation Al-Qaida gespielt. US-Medien berichten zufolge deuten Informationen darauf hin, die nach seiner Tötung sichergestellt wurden. Unter anderem soll Al-Qaida einen weiteren Anschlag zum 10. Jahrestag des 11. September in diesem Jahr geplant haben. Eine Variante sei der Plan gewesen, einen Zug entgleisen zu lassen. Die Washington Post berichtet, der Geheimdienst CIA habe den Unterschlupf Bin Ladens in Abbottabad seit vergangenem August beobachtet. Die Operation sei so aufwendig gewesen, dass die CIA den US-Kongress um mehrere Millionen Dollar zusätzlich gebeten habe. Nee, das Geld, das wollen sie einfach nur so. Und das mit den Zuganschlägen ist wohl nur so weit gediehen, dass da mal jemand drüber nachgedacht hat, man könne eventuell mal einen Anschlag auf einen Zug machen. Mehr ist da nämlich nicht dran. Na, und den Plan, den haben sie dann auch wieder begraben. Aber hey, sie hatten Anschläge auf Züge vor. Wir müssen jetzt jeden Zugpassagier intensiv begrapschen. Na, also die einzigen, die da noch ein Interesse dran haben, das sind die TSA-Pfeifen, die ungefähr jeden in ungefähr jede Körperöffnung greifen wollen, weil das so viel Spaß macht. So, am Sonntag hat dann Zensierke nach der Vorratsdatenspeicherung verlangt. Das ist ein einziges Mal in den D-Radio-Nachrichten aufgetaucht, aber hey. Nach der Festnahme von drei Mitgliedern der Düsseldorfer Terrorzelle hat der BKA-Präsident Zensierke ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung gefordert. Er verstehe nicht, warum die Politik angesichts klarer Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht tätig werde, sagte Zierke der Zeitung Welt am Sonntag. Die Ermittlungen gegen die Düsseldorfer Zelle seien wegen der fehlenden Speicherfrist beinahe schiefgegangen. Bei was für einem Provider sind die? Einer, der überhaupt nicht speichert, dann wären sie nicht beinahe schiefgegangen. Einer, der nur 7 Tage speichert? Hey, BKA-Fresse! Schafft deinen fetten Hintern in Bewegung. Wenn ihr einen Hinweis kriegt, habt ihr gefälligst nicht Monate drauf rumzusitzen, sondern habt ihr den gefälligst zeitnah zu bearbeiten. Und zeitnah heißt, dass ungefähr in dem Moment, wo euch der Hinweis zugeht, schon mal jemand tätig wird und sich darum bemüht, eventuell noch vorhandene identifizierende Daten ranzukarren. Oder zumindest vor einer Löschung zu bewahren. Na, also zensiert gesagt im Wesentlichen, ja, wir sind zu blöd, um zeitnah zu reagieren, deswegen brauchen wir eine Vorratsdatenspeicherung. Das ist nämlich die Aussage, die er da fallen lässt. Und da fühle ich mich irgendwie nicht in der Lage, ihm zuzustimmen. Ich weiß auch nicht, muss an mir liegen. Naja, ohne Sonne brauche ich aber auch nicht weiterbleiben. Seine Behörde habe unter Mitwirkung der USA die IP-Adresse eines Computers erhalten, die zu dem inzwischen inhaftierten Hauptverdächtigen geführt hatte. Mit der Vorratsdatenspeicherung würden Provida verpflichtet, Daten nicht nur ein paar Tage, sondern 6 Monate zu speichern, erläutert Zensirke. Mit der Vorratsdatenspeicherung würde dem Bundeskriminellen Amt ermöglicht, noch fetter auf ihren fetten Hintern zu sitzen. Na, das BKA ist ja auch zu blöd, Missbrauchsdokumentationen aus westlichen Ländern löschen zu lassen. Weil das ist ja so schwierig, eine Mail zu schicken. Hallo? Na, also wenn Zensirke nach der Vorratsdatenspeicherung schreit, dann weiß man, der Kerl hat keine Ahnung. Gut, da brauche ich nicht die Forderung nach Vorratsdatenspeicherung, um das zu wissen, das wusste ich vorher schon. Aber wenn Zensirke nach Vorratsdatenspeicherung schreit, heißt es im Wesentlichen... Hund? Aber ein Hund auf mich zugehoppelt kommt, das muss ich nicht lustig finden, schon gar nicht so ein großes Vieh. Also Zensirke, der jetzt nach Vorratsdatenspeicherung schreit, der will im Wesentlichen eigentlich nur dafür sorgen, dass sie nichts tun. Ja, der hat seine scheiß Behörde nicht im Griff. Hier ist eine Meldung von Sonntag. Ja, Pfeffer hatte sich dann auch nochmal geäußert. Oh Mann, unser Innenminister muss uns ja für ungefähr genauso dämlich halten, wie ich ihn halte. Erst war es ja die Vorratsdatenspeicherung, die wir dringend wieder brauchen. Dann war es der Bundestrojaner, über den sie die Terroristen gefunden haben. Dann hieß es, wir müssen die Terrorgesetze verlängern. Und jetzt erklärt er der staunenden Presse, die Terroristen seien über ihre auffälligen Flugdaten erwischt worden. Hey, ich habe noch eine Idee, einer fehlt noch, die SWIFT-Daten. Ich markiere mir das mal im Kalender für nächste Woche. Mich ärgert ja nicht so sehr, dass sie uns zu manipulieren versuchen, sondern dass sie es so offensichtlich und platt tun. Haben die kein Selbstwertgefühl, dass sie solchen Fusch abliefern? Ich hoffe, dass ihnen die Chefs in den Banken und der Industrie jetzt wenigstens die Gehälter senken. Ja. So. Dann gab es noch einen Brüller aus Kanada. Habe ich auch bei Fever gefunden. Als die Amis einen kanadischen Staatsbürger von Kanada ausgeliefert haben wollten, für dessen Entführung sie vorher dem pakistanischen Geheimdienst ISI $500,000 gezahlt haben, hat ein Richter in Toronto das abgelehnt. Begründung: die üblen Menschenrechtsverletzungen, die die USA begangen haben, um diesen Mann zu kriegen, zu befragen. Die USA werfen ihm vor, Munition für Al-Qaida beschafft zu haben. Die USA haben natürlich die nächste Instanz angerufen und die hat jetzt der ersten Instanz Recht gegeben, und zwar einstimmig. Hier ist, was sie Amis und Pakistaner dem angetan haben sollen. He was denied access to courts and consular officials, beaten until he cooperated with the ISI and detained at a secret location for 14 months. Den haben sie also 14 Monate festgehalten, geprügelt und ihm jeden Zugriff auf Gerichte oder das Konsulat verweigert. Dann haben US authorities discouraged a request from a Canadian Security Intelligence Service officer in Pakistan that Carter be granted access to a Canadian consulate. Also auch Kanada hat offiziell angefragt, ob er denn mal Zugriff aufs Konsulat kriegen darf. Nee, fragt nicht, sonst müssen wir euch hauen. Motorflugzeug. Hubschrauber. Von mir aus. US officials wanted Pakistan to allow for his rendition to the US, but it refused to do so without Canada's consent, which was denied. Dann wollten die USA den aus Pakistan entführen nach USA. Da hat Pakistan aber gesagt, und was sagt sein Land? Kanada? Kanada sagt nö. Na, also so viel zu der Frage, ob die USA sich irgendwie zwischendurch mal an Menschenrechte halten. Nein, tun sie nicht. Na, da ist Kanada besser. Nicht viel, aber immerhin. So, dann gab es die Evaluierung. Das ist auch noch so ein Brüller. Die Evaluierung der Terrorgesetze. Um mal zu gucken, ob man die jetzt mal permanent verlängern kann. In dem Artikel, den Fefe da gefunden hat, jagt ein Kracher den nächsten. Zum Beispiel der hier. Das ist ein süddeutscher Artikel. Prantl, genau genommen. Es handelt sich dabei, so schreibt der Bericht, um neue Regelungen und Befugnisse, die der Gesetzgeber aufgrund der veränderten Situation nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 rasch einführte, ohne dass aus damaliger Sicht die Gesetzesfolgen genau abschätzbar waren. Darum wurden damals die Gesetze befristet, um sie später überprüfen und je nach Ergebnis auslaufen oder länger gelten zu lassen. Also wenn man ein Gesetz nur befristet macht, dann muss man keine Ahnung haben, was das für Auswirkungen hat, ja? Also sie haben keine Ahnung und deswegen haben sie die befristet. Wie wäre es damit, wenn man keine Ahnung hat, welche Auswirkungen ein Gesetz hat, dann erlässt man es vielleicht einfach nicht? Oder lässt vorher mal rausfinden, was es für Auswirkungen hat? Kann ja nun nicht unmöglich sein. Der Hauptbericht zur Evaluierung wurde im Auftrag der Bundesregierung extern erarbeitet von der Ramböll Management GmbH in Hamburg, einem Unternehmen für wissenschaftliche Methodenberatung. Es hatte im Juni 2009 den Zuschlag erhalten. Die Berater der Firma hatten dann, so steht es im Evaluierungsbericht der Firma, Kontakt zu den Mitarbeitern des Bundesinnenministeriums und der drei deutschen Geheimdienste. Die Firma hatte des Weiteren von ihr entwickelte Fragebögen ausgewertet, welche die Geheimdienste zur Beantwortung erhalten hatten. Sie haben also die Bedarfsträger gefragt, ob es ganz praktisch ist, dass man noch mehr Terrorgesetze haben darf. Was wird wohl der Wolf, wenn man ihn fragt, ob sein Zugriff auf Schafe ganz gut ist, sagen? Nein, ich möchte keinen Zugriff auf Schafe haben. Schafe sind voll bäh. Na, also, was? Bock, Gärtner? Die fragen den Wolf, ob die Schafe schmackhaft waren und ob sie auch nicht mehr gefressen haben, als sie Hunger hatten. Ich würde das Ergebnis genauso überraschen wie mich. Nein, die Geheimdienste und der Polizeiapparat sind zurückhaltend und einfühlsam mit den neuen Befugnissen umgegangen und niemand hat auch nur daran gedacht, irgendwas zu missbrauchen. Na, dann ist ja alles gut. Warum fragen wir nicht ab jetzt auch das Finanzamt zu neuen Steuern? Na, hat euch das viele neue Geld gefallen? Oder wie wäre es, wenn wir die Pharmabranche für die Medikamentenzulassung... Oh nee, warte, das machen wir ja schon. Gelobt sei die FDP. Oh, einen habe ich noch, als Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Deren Evaluation findet, man könne die Gesetze eigentlich sogar noch ein bisschen ausweiten. Na? Ups, 40 Minuten. Ach komm, die zwei Meldungen schaffen wir noch. Es gab ein Terrorurteil. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat einen 25-Jährigen wegen der Mitgliedschaft im Terrornetzwerk Al-Qaida zu 4 Jahren und 9 Monaten Gefängnis verurteilt. Der deutsche Syrer habe sich mehr als ein Jahr lang in Pakistan im Umgang mit Waffen ausbilden lassen, erklärte der Vorsitzende Richter. Zuvor hatte der Angeklagte ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Zudem informierte er die Behörden über mögliche Anschlagspläne in Deutschland. Irgendwas an dem Fall habe ich verpasst. Ich weiß nicht, um wen es geht. Und einer geht noch. Brüllrich droht mit Anschlägen. Friedrichs Doppelpunkt, verstärkte Anschläge erwartet. Paris, die deutschen Sicherheitsdienste rechnen nach der blutigen US-Kommandoaktion gegen Terroristenführer Osama Bin Laden mit Anschlägen auf amerikanische Einrichtungen. Auf den einschlägigen Seiten im Internet gebe es Bewegung, sagte Bundesinnenvollidiot Hans-Peter Brüllrich am Rande eines G8-Ministertreffens in Paris. Alle stellten sich auf Anschläge auf amerikanische Einrichtungen ein. Detaillierte Planungen sind nach Angaben Brüllrichs aber bislang nicht bekannt. Die Sicherheitsbehörden seien sehr aufmerksam. Das wäre das erste Mal überhaupt, dass sie mal aufmerksam wären. Na, also Brüllrich droht mit Anschlägen. So. Und dann kommen wir jetzt auch alsbald mal in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt nämlich Crystal Kovacs mit dem Titel Hall. 3:08 lang aus dem Album Underground aus dem Pacific Music Network. Den kriegt er auf die Ohren, gefolgt von Volker Pispers, der sich am 10. Mai im WDR-Kabarett-Podcast mit dem Thema Osama befasst hat. Ja, Bumladen habe ich hier nur im Outline stehen, kommt in Teil 2. Hust. So, 2:48 ist das lang, was der Herr Pispers da zu sagen hat. Und ja, ich habe mich dann wieder bei ertappt, dass ich einfach immer nur Kopfnicken konnte. Deswegen viel Spaß beim Kopfnicken. Danke fürs Runterladen, Anhören, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Und für den Fall, dass sich irgendjemand gemüßigt fühlen sollte, mich mit Feedback zu bewerfen, zum Beispiel in einer Mail oder in einem Kommentar oder was weiß ich, auch dafür, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, aber ja, man hat ja schon Pferde vor Apotheken. So, und dann bis viel Spaß mit Crystal Kovacs Hall und dem Volker Pispers zu Osama und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
WDR 2
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist wieder Dienstag. Die ersten Meldungen über den Tod Bin Ladens klangen so schön. Der Terrorfürst, hieß es, sei bei einem Schusswechsel ums Leben gekommen und habe sich in einer Luxusvilla im Norden Pakistans verschanzt. Dabei hätte man es belassen sollen. Denn natürlich muss so ein Terrorfürst in einer Luxusvilla à la Berlusconi residiert haben. Und selbstverständlich kämpft so einer bis zur letzten Patrone. Genau wie Saddam Hussein, den sie damals aus seinem jämmerlichen Erdloch gezogen haben. Den hat man dann aber immerhin noch vor ein Gericht gestellt. Das hat man sich diesmal gespart. Mit einer letzten Patrone. Was wollte man sich da ersparen? Inzwischen verkündet der CIA locker, es sei nicht darum gegangen, Bin Laden gefangen zu nehmen, sondern ihn zu töten. Und dagegen hat er sich wohl tatsächlich gewehrt. Allein das zeigt seine Gefährlichkeit. Von einer Waffe ist zwar nicht mehr die Rede, aber gewehrt hat er sich. Mit Händen und Füßen? Er muss jedenfalls so bedrohlich gewirkt haben, dass man seinen Kopf hat explodieren lassen und seine 12-jährige Tochter hat daneben gestanden. Na, die hat doch was fürs Leben gelernt über die Werte des christlichen Abendlandes. Das muss dann der Moment in der Live-Übertragung gewesen sein, in dem Hillary Weichei Clinton die Hand vors Gesicht schlug. Frau Clinton, die auf dem jetzt schon legendären Foto vom Feldherrenhügel des Situation Room für jeden ersichtlich als einzige eine normale Reaktion zeigt, nämlich erschrockenes Entsetzen beim Anblick der gezielten Tötung eines unbewaffneten Menschen, versucht jetzt krampfhaft zu erklären, dass sie nur eine Allergieattacke unterdrückt hat. Gern wüsste ich, ob sich Barack Obama und seine Außenallergikerin zur Einstimmung auf den Showdown in Pakistan noch ein schönes Foltervideo aus Guantanamo reingezogen haben. Denn statt die andere Wange hinzuhalten, bevorzugt der moderne Christ ja die mittelalterliche Folter. Waterboarding heißt die Foltermethode, mit deren Hilfe man an den Namen des Kuriers gelangt ist, der letztlich den Weg zum Terrorfürsten wies. Jetzt weiß man dann auch endlich, was ein wasserdichtes Alibi ist, nämlich eines, das auch der CIA nicht knacken kann. Obama aber kann sich entspannen. Er hatte als Friedensnobelpreisträger ja eine Bringschuld. Kissinger befahl die Ermordung Allendes. Arafat und Begin waren erfolgreiche Terroristen. Nur Obama hatte doch noch nichts auf die Beine gestellt. Jetzt hat er sich seinen Friedensnobelpreis nachträglich verdient. Ob das Gaddafi und Assad ruhig schlafen lässt? Vielleicht ist er ja jetzt erst auf den Geschmack gekommen. Bis neulich.